Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von triathlonpodcast.de. Mein Name ist Marco Sommer und mein nächster Gast ist eine Ikone des deutschen Triathlonsports. Denn zweimal stand er bei der WM auf Hawaii auf dem Podium und insgesamt fünfmal hat er die Quelle Challenge in Rot gewonnen. Und bei einem seiner Siege in Rot als allererster Mensch in der Welt auf einer Ironman-Triathlon-Strecke die 8 Stunden im Marco gebrochen. Und die Person, die das alles geschafft hat, die heißt Lothar Leder und die ist mein heutiger Gast. Also bleibt dran, denn nach ein bisschen Musik geht's los. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lothar Leder. Hi Lothar, wie geht's dir?
Hallo, ganz gut im Moment. Saisonpause, ja.
Okay.
Und es geht immer gut, wenn du Pause machst.
Prima. Gut, dann lass uns mit dem Interview starten.
Ja.
Als erstes hätte ich gedacht, geh mal zurück in deine Kindheit. Versetz dich zurück in deine Kindheit. Warst du damals als Kind schon sehr sportlich?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Mhm. Durfte nie Fußball spielen.
Was?
Weil mein Vater hat gedacht, das ist zu gefährlich für die Knie und für die Achillessehne. Da gibt es nur Verletzungen.
Ja.
Und mein Freund damals, der war ein bisschen dicker, der wurde wegen seinem Rücken ins Schwimmen geschickt. Mhm. Und da bin ich da einfach mitgedackelt zum Schwimmen. Ich war aber relativ alt schon. Ich war 12. Mit 12 habe ich angefangen zu schwimmen. Mhm. Vorher habe ich so getouren, dieses Kinderturnen auf dem Dorf, was jeder so gemacht hat. Mhm. Aber kein Fußball gespielt.
Okay.
Das Schwimmen hat mir gefallen. Es war sehr aufwendig vom Fahren. Die Eltern mussten uns immer hinfahren. Das waren 15 Kilometer ins Schwimmbad. Mhm. Und so habe ich angefangen mit Sport.
Okay. Hattest du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch einen Bruder. Mhm. Der ist ein bisschen jünger wie ich, 4 Jahre jünger. Mhm. Und der macht auch ein bisschen Sport, aber nicht so intensiv.
Okay. Und deine Eltern, sind die selbst auch sportlich gewesen?
Oder nee, gar nicht. Sportlich? Nein, mein Vater ist sogar ein bisschen schwerer.
Okay.
Und der macht gar keinen Sport so. Meine Mutter ist sehr drahtig, die macht Walking, ist früher so ein bisschen gelaufen. Mhm. Die ist eigentlich ein bisschen sportlich, aber keine Wettkämpfe.
Okay. Und wie bist du dann zum Triathlonsport überhaupt gekommen?
Ich bin geschwommen und damals, 1984, kam ein Bericht von dem Ironman in Hawaii. Mhm. Den haben damals ganz, ganz viele Leute gesehen. Das war auf ARD, 20.15 Uhr, ich weiß es noch. Ich habe extra Schwimmen früher abgebrochen. Da war mein Trainer sauer. Ich habe den Bericht gesehen und war total begeistert.
Okay.
Habe daraufhin mir ein Buch gekauft über Triathlon. Ja. Damals gab es nur ein Buch in Deutschland. Das war alles noch so ein Abenteuer.
Und wer war damals so dein Vorbild?
Das Buch war von Manuel Debus und das Buch hieß sogar Triathlon mehr als nur ein Abenteuer.
Okay.
Vorbild war damals Dave Scott, Mark Allen, die so in Hawaii das ein paar Mal gewonnen hatten. Das war okay. Wahnsinn. Das hast du immer nur, du hast dir so Heftchen gekauft. Mhm. Es gab ja kein Internet, es gab kein Fernsehen drüber.
Klar.
Einmal im Jahr lief ein Bericht oder von dem Triathlon Nizza kam, das kam auch im ZDF, ARD.
Okay.
Sonst gab es wenig, es gab nur Heftchen. Du hast immer Heftchen geblättert
und gekauft. Und bist du damals in einen Triathlon-Verein eingestiegen? Gab es überhaupt einen Verein? Oder
hast nee, Triathlon-Vereine gab es auch nicht. Es gab die Leute aus dem Schwimmen, aus dem Radfahren und Laufen.
Ja.
Und wie ich dann angefangen habe, ich habe mir ein Buch gekauft von Steffni, habe angefangen zu laufen. Als Schwimmer bist du relativ fit. Mhm. Kannst zwar nicht laufen, aber du hast die Fitness vom Herz. Mhm. Und habe dann so angefangen, auf einer Laufbahn zu laufen. Unser Schwimmtrainer hat uns immer laufen lassen. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin schon so Radtouren gefahren als 14-Jähriger bin ich schon durch ganz Süddeutschland gefahren, so von Jugendherberge zu Jugendherberge. Das war eigentlich sehr heftig, viel zu hart und hat mir aber Spaß gemacht. So hatte ich auch ein bisschen Bezug zum Radfahren.
Okay. Und wann hast du dein erstes Triathlon-Rennen bestritten?
Erstes Triathlon-Rennen war 1986.
Wow.
86, 87, ich weiß gar nicht. Das war so ein Triathlon, so ein ganz kurzen. 500 Schwimmen, 20 Fahren, 5 Laufen.
Okay.
Ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 86, 87.
Okay.
Ich glaube 86.
Und wie war das so? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Es hat Spaß gemacht, aber es war ein Abenteuer mit den Klamotten. Du hast einen Laufshirt angehabt und es gab keine Neoprenanzüge. Es war alles so ein bisschen ein Abenteuer.
Okay. Und
Improvisation. Es hat mir Spaß gemacht. Du konntest keinen fragen, weil keiner wusste, was Sache ist.
Mhm. Und dann bist du dran geblieben am Sport und irgendwann hast du die Entscheidung getroffen, hey, jetzt nehme ich es wirklich richtig ernst und werde Profi.
Nein, es waren kleine Schritte, so schnell geht es nicht.
Okay.
Du bist dann im Rheinland-Pfalz-Kader gewesen, mhm. so B-Kader, D-Kader hieß es damals, Dora, D-Kader. Und dann hattest du die Chance auf die Jugendnationalmannschaft. Das war ein Ziel. Du musst Top Ten sein beim Deutschen. Mhm. Das habe ich irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und war dann in der Jugendnationalmannschaft. Da gab es so einen Kaderlehrgang in Kassel. Damals war auch schon Norm Stadler dabei. Mhm. Klaus Brandl, so Leute, die man später noch gekannt hat. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich in der Jugendnationalmannschaft bin, habe ich ja einen Platz auch in der Sportkompanie in Aussicht. Mhm. Also Bundeswehr, Sportsoldat.
Ja.
Und das war mein großes Ziel. Ich war halt noch sehr jung.
Okay.
Ich habe dann eine Banklehre gemacht, war sehr früh fertig mit 19, musste zur Bundeswehr, hatte schon eine Lehre.
Ja.
Und ich habe mittlere Reife nachgemacht und habe dann 2 Jahre bei der Bundeswehr unterschrieben.
Okay.
Und das war der Start von der Karriere eigentlich. Da habe ich gemerkt, ich kann trainieren, ich bekomme Geld dafür, mhm. bei der Bundeswehr noch. Aber das Geld hat nicht gelangt, ich musste dann danach wieder zurück auf die Bank.
Mhm.
Und da habe ich so einen Willen entwickelt, dass ich auf jeden Fall nicht mehr arbeiten möchte. Ich möchte einfach Sport machen,
mhm.
mein Leben lang. Jetzt bin ich 41 und habe eigentlich auch noch nichts Geregeltes gearbeitet. Also ich habe das Ziel immer noch verfolgt.
Okay.
Das ist mir total wichtig.
Aber du könntest dir heute vielleicht noch vorstellen, in der Bank zu arbeiten?
Nee, auf keinen Fall.
Okay.
Ja. Ich habe ja später dann noch ein Geschäft aufgemacht oder mhm. mehrere. Aber das Ziel war erstmal immer frei zu bleiben und zu trainieren, wie ich Lust und Laune habe.
Mhm. Okay. Und wenn ich richtig informiert bin, 94 bist du dann ins Profilager gewechselt?
Ja, oder 92 schon, konnte ich schon davon leben, mehr schlecht wie recht.
Ja.
Das waren ja kleine Schritte, aber es war auch sehr schwer, den Eltern gegenüber zu sagen, ich mache jetzt nur Sport.
Klar.
Wir sind ja heutzutage noch eine Randsportart und Geld verdienen Triathlon ist eigentlich sacke schwer.
Ja.
Das ist auch schwer und ist immer noch schwer und deswegen war es schwierig.
Okay.
Fußballer wäre einfacher gewesen.
Was meinst du, woran liegt es mir, dass es heute so schwer ist überhaupt, zum Beispiel auch als Profi halt?
Die Konkurrenz ist noch stärker wie bei uns in Mitte 90er.
Mhm.
Ich bin froh, dass ich heute nicht mehr richtig davon leben muss, also mit Spitzenergebnissen, das schaffst du kaum noch, weil die Konkurrenz ist so stark geworden.
Mhm.
Und es hat aber damals war so eine Pionierstimmung, das mhm. hat Spaß gemacht. Und das Reisen hat mir am meisten gefallen, also ich wollte auch die Welt sehen. Das war mhm. auch so mit dem Hauptgrund, Triathlon-Profi zu werden.
Okay.
Einfach das Reisen, das Fliegen.
Und hast du dich, bevor du Profi geworden bist, mit bereits Profis ausgetauscht, um festzustellen, ob es der richtige Schritt für dich ist?
Nee, oder war einfach klar? Das gab es damals noch gar nicht. Es gab nur ganz wenige, Deutschland auch nur 3-4 Stück.
Ja.
Und du konntest auch mit denen so über das Geld verdienen auch nicht so richtig reden.
Das Dirk Waschmann einfach, glaube
ja,
ich.
Das war auch ein erster deutscher Profi. Vorbild von dir, Jürgen Zeck.
Ja.
Und das durfte einmal mit Jürgen Zeck dann auf den Wettkampf fahren im Auto. Das war schon ganz toll. War ja richtig gut damals schon, Tischfahrer, deutscher Meister.
Mhm.
Ich war halt ein junger Kerl noch.
Mhm.
Das waren halt so die Vorbilder. An denen orientierst du dich halt.
Okay.
Und dann geht es irgendwann nur über die Leistung. Also dann hat die Leistung, musst du halt bringen auch.
Klar.
Um Sponsoren zu kriegen.
Okay, das heißt, letztendlich ging es nur über die Leistung.
Nur über die Leistung, ja.
Okay.
Heute geht es ab und zu noch über eine gute Homepage. Aber damals, das gab es alles nicht. Da ging es nur über Resultate, was in der Liste stand.
Mhm. Ja. Und gut, dann, also ich habe gesehen, 94 bist du dann zum ersten Mal auf Hawaii gestartet.
Ja.
Richtig? Und hast auf Anhieb Platz 6 erreicht, also als Rookie quasi.
Ich glaube, ich bin schon mal ein Jahr vorher gestartet und bin dann völlig, völlig gegangen beim Laufen und so, bin explodiert. Ich glaube, ich war schon ein Jahr vorher dort.
Okay.
Oder 2 Jahre vorher. Und ich war 13 Mal jetzt in Hawaii.
Okay.
Und konnte aber leider nie gewinnen. Aber damals war ich 6. Ja, kann es sein? 6. Nee, 12.
Doch.
Ich weiß, nee, 6. Ja.
Ja. Oder also ich habe hier 1994 6. Platz.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube
ich, ganz gut. Hinter Jürgen Zeck und Olaf Sabatius.
Ja, das glaube ich, ganz gut. 6. Ja.
Ja, super.
Ja, damals war es noch ein bisschen einfacher, denke ich.
Und,
aber es waren auch schon 1500 Leute am Start.
Ja.
Also das Feld war schon genauso groß eigentlich.
Und was hat den Reiz des Rennens auf Hawaii so ausgemacht?
Ja, Hawaii sind ganz klar die Elemente. Es ist erstmal sehr, sehr weit weg. Eine Insel mitten im Nirgendwo.
Ja.
Die Hitze, der Wind, das Wasser, dieser ganze Mythos Hawaii.
Mhm.
Das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend.
Okay.
Wobei ich sagen muss, ich bin mal nach Hawaii den New York Marathon gelaufen. Das hat mich emotional noch mehr beeindruckt wie Hawaii.
Mhm.
Warum? Das ist interessant. Das ist auch diese Stadt, diese 50.000 Leute, die da laufen.
Ja.
Also das fand ich als junger Kerl cooler wie Hawaii.
Okay.
So als Sportler.
Mhm.
Andere mögen es anders sehen, aber ich fand das ganz abgefahren.
Und wenn du so an die Triathlon-Szene damals zurückdenkst und mit der heutigen Szene vergleichst, was hat sich da so verändert?
Komplett anders. Es war schon damals auch extrovertiert, die Triathleten sehr extrovertiert,
mhm.
zeigen immer ihren Körper.
Mhm.
Aber damals war es noch so ein bisschen, du bist noch mehr zusammensitzen geblieben nach dem Wettkampf.
Mhm.
Es wurde mehr zusammen gefeiert. Es war noch lockerer.
Das heißt, heute macht mehr jeder so da sein eigenes Ding? Oder?
Ja, es ist ernster geworden als die Lockerheit, ist auch verloren gegangen bei den jungen Leuten.
Mhm. Okay. Und was meinst du irgendwie in Deutschland? Ich meine, Anfang der 90er war der Triathlonsport noch ziemlich unbekannt. Jetzt, wenn man zum Beispiel dieses Jahr sieht, Ironman Frankfurt ist innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Was meinst du, hat der Triathlon-Sport in Deutschland so langsam den Weg aus dem Schattendasein?
Nein, es ist immer noch eine Randsportart. Da wirklich? Kämpfen wir auch mit den Sponsoren, ja. Mhm. Es gibt zwar so Mainstream, man denkt, es gibt Mainstream, aber es ist immer noch, ich nenne es einfach Multisport. Die Leute, die laufen, die fahren Raden, schwimmen, manchmal machen sie alles zusammen. Mhm. Das ist ein Triathlon. Aber es ist immer noch eine Randsportart. Wir tun uns sehr schwer mit Medienzahlen. Mhm. Die sind sehr, sehr schlecht für die Sponsoren. Also man könnte sich am Biathlon orientieren, die haben das richtig gut hingekriegt. Mit passenden Rennformaten. Ja. Triathlon ist eigentlich zu langweilig fürs Fernsehen, wenn man jetzt von Medien spricht.
Ja gut, was Ironman angeht, ja, aber olympische Distanz?
Olympische Distanz ist auch zu lang, auch zu langweilig, kam jetzt raus. Der Sprint in Hamburg, der kam viel besser an, wie jetzt, Olympiade ist was anderes, aber der normale World Cup in Hamburg gucken auch nicht so viele Leute, deswegen haben sie jetzt die Distanz halbiert. Okay. Und die arbeiten ja wieder an ganz neuen Formaten, noch kürzer. Das wäre noch besser.
Okay. Kommen wir nochmal zurück auf Hawaii. Ja. 1996 und 97 bist du jeweils bei der WM auf Hawaii auf Platz 3 gelandet, auf dem Podest gestanden. Was war das für dich?
Ich glaube 98 auch noch.
98 auch?
Also zweimal, ja. 97, 98.
Ich weiß es auch nicht mehr. was war das für dich ein Gefühl oder für ein Gefühl beim wirklich wichtigsten Rennen des Triathlonsports auf dem Podium zu stehen?
Erstmal schon doof, weil zwei Deutsche vor mir waren. Das habe ich auch zu Hause gehört. Also haben sie mir auch in die Ohren gehauen.
Stimmt,
also, bei Nike, ich kam zurück und da hieß es bei Nike, oh Leder. Das war wohl nichts, was sie da gemacht haben. Weil ich Dritter wurde halt jeder, hat einen Sieg erwartet, weil ich Rot gewonnen hatte, immer souverän.
Ja.
Und da waren die Erwartungen sehr, sehr hoch. Ich war eigentlich zufrieden, aber mein Umfeld war enttäuscht, weil ich halt nur Dritter war.
Okay.
Das hat mir aber auch die Augen geöffnet, also es war schon hart. In der FAZ stand damals Leder enttäuscht in Hawaii.
Mit dem dritten Platz.
Ja, ja, dritten, das war damals so, weil halt ein anderer Deutscher gewonnen hat.
Ja, gut, damals Thomas Hellriegel, ne?
Ja. Aber es war gut, wir wurden dann überall eingeladen, auch sogar in Fernsehshows waren wir damals.
Zum Beispiel?
Menschen 98 oder 7, ich weiß nicht mehr, 97, Menschen 98 mit dem Kerner, das war richtig gut, da waren wir zu dritt eingeladen, wir waren beim Raab, ich war dann beim Harald Schmidt.
Beim Harald Schmidt, genau.
Ja, und das erreichst du halt nur, wenn du in Hawaii vorne bist.
Okay.
Ja. Selbst jetzt in der heutigen Zeit, da hinkt es ein bisschen, da die Athleten kommen aus dem Triathlon-Dasein nicht raus. Man müsste einfach das durchbrechen, man müsste mehr in die Medien noch rein, in die Fernsehshows, um andere Sponsoren zu akquirieren.
Na, vielleicht hilft dieses Podcast-Interview dazu.
Ja.
Mal schauen. Du hast vorhin das Stichwort Rot genannt. 96 bist du als erster Mensch dort unter der 8-Stunden-Marke auf der Ironman-Distanz geblieben. Was ging dir davor, als du quasi Richtung Ziellinie unterwegs warst?
Ja, ich hatte ja keine Uhr an. Und die Leute haben immer nur geschrien, schon beim Halbmarathon, du kannst Weltrekord schaffen. Und ich habe aber nie richtig hingehört, weil der eine hat mir das erzählt, der andere das. Und die Zeiten waren total wirr. Ja. Ich habe nur auf meinen damaligen Trainer gehört. Hat mit einer ganz ruhigen Stimme gesprochen. Und der hat mir bei Kilometer 30 gesagt, wenn du jetzt einen 4-Minuten-Schnitt läufst, oder 4:10 hat er, glaube ich, gesagt, dann kannst du es schaffen unter 8 Stunden.
Mhm.
Und da wusste ich, okay, das ist machbar, ich fühle mich noch ganz gut. Mhm. Aber du weißt nie beim Ironman, es kann von einer Sekunde auf die andere kann es vorbei sein.
Sicher, klar.
Mit dem gut fühlen, kannst du Krämpfe bekommen und dann kannst du einfach sogar aussteigen. Und es war ganz cool, weil ich keine Uhren hatte. Das war alles nach Gefühl.
Okay. Und so das Rennen in Rot an sich, weil du hast insgesamt das Rennen 5-mal gewonnen. Und würdest du es so als dein Wohnzimmer des Triathlons
Ja, das haben sie immer so gesagt, die Journalisten. Man fühlt sich dort einfach wohl. Ich kenne die Strecke ganz gut, konnte es 5-mal gewinnen. Das muss erstmal ein anderer nochmal nachziehen.
Ja.
Also bin ich auch stolz drauf, 5-mal rot. Und es war nie einfach, weil du warst immer der Gejagte. Ja. Alle haben auf dich geschaut. Das ist mental halt das Schwierige. Es war schwerer wie der Körper eigentlich.
Okay.
Der Körper, den kriegst du leicht fit, aber das Mentale kommt dann auch noch dazu. Und es muss alles passen, du darfst keinen Platten bekommen.
Klar. Und einmal war es auch richtig eng, 2003.
Ja, das war ein Sprint. Einmal hatte ich auch einen Platten, 10 Kilometer vom Ziel, das hat keiner gemerkt, da bin ich auf dem Plattfuß weitergefahren. Es muss halt alles passen in so einem Rennen.
Okay.
Ja.
Und nochmal kurz zurückzukommen auf das Rennen 2003.
McCormick.
Genau.
Wir sind viel zusammengelaufen. Also der hat mich 3-4 Mal attackiert, abgehängt. Ich konnte wieder schließen. Ich musste anhalten, zu Pipi machen. Das war sehr, sehr spannend.
Auch. Habt ihr miteinander auch geredet?
Ja, du hast dann miteinander geredet.
Was habt ihr euch so erzählt?
Ja, dass es so hart ist und so heiß. Und Und wieso ich jetzt gepinkelt hätte, weil der Dusch hat er mich wieder eingeholt. Ich sage, ja, ich kann nicht laufen. Und du redest aber nicht viel, immer nur so ganz kurze Sache, so ganz kurz.
Ja. Okay. Und was war das für dich für ein Gefühl, halt mir, als ihr dann auf die Zielgerade eingebogen seid?
Ja, es war ja sehr kompliziert, es war sehr eckig. Ich habe mir das aber einen Tag vorher nochmal angeschaut. Mhm. Es ging sogar lang berghoch, fast 500 Meter, das sieht man kaum auf Bildern. Und da wusste ich, dass ich mit meiner Kraft was anstellen kann. Also ich kann ganz gut mit der Kraft dann laufen. Mhm. Und es war sehr, sehr eckig. Aber es hätte können auch anders ausgehen. Mhm. Also es ist schon schwierig, weil da standen so Blumentöpfe rum und es ist alles sehr, sehr eng.
Ja. Ja. Und war das dein größter Erfolg in deiner Profikarriere oder welchen Erfolg würdest du als den größten bezeichnen?
Oh, das ist ganz einfach, den ersten Triathlon gefinisht zu haben. Den ersten kleinen.
Ja.
So, nee, den ersten Ironman auch. Der war damals in Auckland, Neuseeland.
Okay.
Das war so das Coolste. Weil bei dem ersten Ironman weißt du nie, was da auf dich zukommt. Du hast sehr viel Respekt und es war ziemlich cool, den zu finishen. Mhm. Das war damals noch in Auckland, Neuseeland.
Da warst du schon Profi, oder?
Nee, da bin ich am Geld vorbeigeschrammt. Das war schlimm. Da war ich Elfter.
Okay.
Und der Zehnte hat noch 800 Dollar gekriegt.
Ja.
Und da hatte ich aber ein bisschen Blut geleckt.
Das heißt, du bist aber auf eigene Kosten.
Eigene Kosten. Ja, ich habe mein Sparbuch leer geräumt und bin da hingeflogen. Und es war damals schon sehr, sehr teuer, ein Air New Zealand Flug.
Klar.
Bis Frankfurt, LA, LA, Auckland. Das war damals ein Heidengeld für so einen Flug.
Wahnsinn.
Und meine Mutter hat mir damals auch das Butterbrot so gepackt, wie normal, als würde ich in die Schule gehen. Meine Eltern wussten ja auch nicht, wie weit es ist bis nach Neuseeland.
Ja.
Es war schon ein Abenteuer, aber es war das Schöne dran, einfach das Abenteuer.
Gut, Lothar, neben der Ironman-Karriere bist du auch sehr erfolgreich auf der olympischen Distanz gestartet. War, Stichwort Olympia, war das ein Thema für dich?
Ja, ich glaube, ich war dreimal deutscher Meister über die olympische Distanz.
Mhm.
Und das war schwierig, ich habe damals beides gemacht, Langstrecke und Kurzstrecke. Mhm. Ich komme aber vom Kurzen, war da sehr, sehr, sehr schnell. Nie richtig schnell. Ich war, ich war Sechster auf der Kurzstrecken-WM, auf der ersten.
Ja.
Mit dem Windschattenfahren schon Cancun, Mexiko. 94, da waren wir sogar Weltmeister mit der Mannschaft. Ralf Eggert und Roland Knoll, der jetzige Trainer von Jan Frodeno.
Mhm.
Logisch war Olympia ein Thema und ich habe zum 10 Sekunden verpasst, die Quali für Sydney.
Ja.
Ich war ziemlich gut das ganze Jahr bei den World Cups. Immer ziemlich weit vorne als Deutscher.
Ja.
Und dann gab es zwei Quali-Rennen, die haben beide versemmelt. Und das war sehr, sehr ärgerlich. Und das bereue ich auch. Ich bin nie Olympionike gewesen. Das ärgert mich schon ein bisschen.
Und wie bist du damals damit umgegangen? Quasi 10 Sekunden vor der...
Ja, abgehakt. Zeit. Abgehakt. Ja.
Geht das weiß noch?
Ja, schon. Aber es hat jahrelang mich so berührt.
Mhm.
Ralf Egger, das weiß ich noch, der hat ziemlich viel geheult.
Mhm.
Das war für ihn auch ganz schlimm. Und das jeden berührt es anders. Ich habe es halt lockerer gesehen, aber Jahre später habe ich mich sehr drüber geärgert.
Und wer hat dir den letzten Platz weggenommen? Oder streitig gemacht?
Das war ja, du musstest Platzierungen erreichen. Das war der Stefan Vukovic und der Andreas Rehlert schon.
Okay.
Ja.
Ja, der Stefan ist ja Zweiter geworden dann 2000.
Ich. Ja, bei der Olympiade. Ja. Aber es ging erstmal um die Quali. Das war schon hart genug.
Mhm.
Ja. Und wenn du einfach bei den Quali-Rennen nicht fit bist, dann hast du auch nicht verdient mitzufahren. Also ich sehe das ganz nüchtern auch. Aber ich wäre gerne dabei gewesen.
Mhm.
Das ist bestimmt ein tolles Erlebnis.
Okay.
Zugeguckt habe ich immer. Ich war dieses Jahr das erste Mal bei der Olympiade als Zuschauer.
Okay.
Und es war schon beeindruckend.
Mhm. Und das heißt, hast du auch das Damenrennen dann gesehen?
Nee, ich hatte 5000 Meter gesehen.
Ah, okay.
Im Stadion. Das war halt, ich war noch nie in so einem riesen Stadion mit 8000 Leuten bei einer Laufveranstaltung. Ich habe 5000 Meter gesehen. Das war schon super cool.
Mhm. Das heißt, okay, das Triathlon-Rennen hast du gar nicht gesehen?
Nee, das habe ich nicht. Nee, im Fernsehen.
Okay. Kommen wir vielleicht zum ganz anderen Thema. Und zwar 1998 bist du Vater geworden.
Ja.
Und wie hast du es kombiniert, quasi Vater zu sein, Familienvater zu sein, aber gleichzeitig auch Profi, also verantwortlich?
Die Nicole ist damals auch schon als Profi gestartet. Es war schon schwer, weil du kannst dann nicht mehr so egoistisch sein.
Mhm.
Du verlagerst deinen Lebensschwerpunkt auch.
Mhm.
Die Tochter wird dann halt sehr, sehr wichtig.
Klar.
Und das Leben gewichtet sich anders. Und das war eine riesen Umstellung auch.
Ja gut, höchstwahrscheinlich waren auch die ersten Monate ziemlich anstrengend, weil schlaflose Nächte...
Ja, das hat die Nicole gut abgepuffert. Also wir hatten eine Vereinbarung, dass ich voll weiter trainiere und auch voll schlafe, weil wir allen, es muss ja jemand das Geld auch bringen.
Ja.
Und ich habe dann ganz normal durchgezogen, aber es war hart. Aber wir haben sie dann im Reisen mitgenommen, wir haben öfters in Australien überwintert.
Okay.
Und da war sie dabei, das war schon cool, auch für sie. Obwohl sie sich gar nicht mehr daran erinnern kann. Also sie war auch mit 8 Wochen schon in Hawaii.
Mhm.
Das ist halt für ein Baby das Schönste, was es gibt, wenn es warm ist.
Und macht sie selber auch Triathlon?
Sie hat mal gemacht, ja, dann aufgehört, jetzt hat sie Trampolin gesprungen, wettkampfmäßig.
Mhm.
Und jetzt fängt sie wieder an mit ein bisschen mit Triathlon, aber kein Leistungssport.
Okay, ja, just for fun.
Just for fun. Ich bin auch kein Freund so von Leistungssport bei jungen Mädels.
Ja.
Das muss nicht unbedingt sein.
Ja. Gut. Nach welchen Kriterien hast du damals deine Rennen ausgesucht? Ich meine, du bist mittlerweile wie lange Profi? 20 Jahre?
20 Jahre, ja. Sponsoren habe ich zum Teil festgelegt.
Achso, du hattest gar keine Wahl.
Ab und zu hast du keine Wahl. Mhm. Dann machst du das, was der Sponsor möchte. Mhm. Ich hatte Nike, Deutsche Post und dann später auch Erdinger. Mhm. Und dann halt medial. Damals war es, gab nur ein großes Rennen in Europa, das war Rot. Mhm. Und dann bist du da gestartet, das war gar keine Frage. Und dann drumherum baust du die anderen Rennen. Es gab damals Deutsche Meisterschaft, Kurzdistanz, es gab Rot in Hawaii.
Ja.
Du hast schon drei Höhepunkte und dann wird es eigentlich ganz einfach. Da baust du einfach das Training drumherum auf.
Okay. Und Stichwort Training, wie hoch waren die Umfänge damals oder mal so in Stunden ausgedrückt?
Ja, ich hatte jahrelang auch Trainer, verschiedene Trainer, ja. Vielleicht auch den anderen einen anderen verschlissen.
Ja.
Habe auch viel gelernt. Der Beste war in der Nationalmannschaft, der Steffen Grosse. Mhm. Unter dem ist der Thomas Hellriegel auch sehr stark geworden. Der kam aus dem Osten und hat ein sehr, sehr hohes Basiswissen gehabt. Der hat uns sehr viel Umfänge trainieren lassen.
Okay.
Und das war mein Steckenpferd und so. Ich habe immer sehr, sehr viel trainiert und sehr ruhig und aber sehr, sehr viele Wettkämpfe gemacht. Mhm. Also ich habe viele Wettkämpfe absolviert, manchmal zwei am Wochenende.
Was?
Ja. Samstag, also, Sonntag? Ja, zwei Kurztriathlons, ja.
Oh, Wahnsinn.
Es geht schon, wenn du viel trainierst, aber ich war halt jung.
Ja.
Und 96, da war ich 25 oder 24 mit dem Weltrekord oder Weltbestzeit.
Ja.
Da hast du halt einfach einen anderen Körper, wie jetzt mit 40, 41.
Klar. Aber du machst heuer ebenfalls noch Triathlon-Rennen, oder?
Ja, ja, habe auch noch einige
vor kurzem gemacht. Bist du noch in Barcelona gestartet,
ja. Kann das sein? Da bin ich ausgestiegen.
Ah, okay.
Das zweite Mal in meiner Karriere.
Okay.
Also war ziemlich hart. Da lief es gar nicht, mir ist immer schwindelig geworden. Mhm. Und dann habe ich auch entschieden, wenn es an die Gesundheit geht, gehe ich raus.
Nee, klar.
Aber ich bin erst zweimal ausgestiegen.
Okay. Gab es Situationen in deiner Sportlerkarriere, in denen du auch mal überhaupt gar keine Lust hattest zu trainieren?
Ja, die hast du öfters, die hast du jedes Jahr ein paar Mal.
Ja.
Das ist auch dann, wenn du zu viel machst, wenn du übertrainiert bist. Mhm. Und dann musst du aufpassen. Ich mache jetzt zum Beispiel auch 6 Wochen mal gar keinen Sport, richtig Pause, mhm. um dann wieder motiviert anzufangen.
Und dann, wie hast du dich damals in den Situationen, in denen du halt überhaupt keinen Drive gehabt hast, wieder aus dem Tief oder aus dem, oder wie hast du deinen inneren Schweinehund quasi bekämpft, um wieder zu trainieren?
Ja, da gibt es kein Patentrezept.
Gibt es kein Geheimrezept?
Nein, keins. Ich weiß, das wollte ich überhören.
Ja, genau.
Nee, du musst einfach auch mal Pause dir gönnen und andere Sachen machen, weg vom Sport. Das ist auch wichtig.
Okay.
Ich habe damals ein Geschäft aufgemacht,
genau.
Weil es mit dem Sport so langweilig war. Ich hatte nichts seit der Bank, nichts mehr für den Kopf gemacht. Ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann gar kein Fax mehr schreiben kann und das war ganz schlimm alles. Und die Sprache verändert sich, wenn du nur im Trainingslager bist.
Ja.
Und du wirst auch so ein bisschen hohl in der Birne. Das muss man ganz klar sagen, wenn du nur trainierst, wenn du nichts für den Kopf machst.
Wie zum Beispiel? Du sagst einfach nur, ey, könnte rechts.
Nein, du wirst halt einfach hohl. Wenn du 2 Wochen im Trainingslager bist, verändert sich auch die Sprache, wenn du nur so abhängst. Und dann hat es mir einfach Spaß gemacht, ein Geschäft zu eröffnen. Ich wollte einfach was für die Zukunft machen, für den Abendsport. Wenn du Sport kannst, du nicht lange leben und du musst dafür danach was machen. Und es ist heute noch genauso.
Und meinst du, dieses Thema, das ist ein gutes Stichwort, quasi Vorsorge für die Zukunft. Meinst du, das unterschätzen manche Profis heutzutage? Meinst du, die leben mehr im Augenblick, als an die Zukunft zu
denken? Ja, und die Kosten sind heutzutage noch höher. Mhm. Also wenn du ein Auto denkst, eine Wohnung, es wird ja alles teurer.
Ja.
Du musst echt vorsorgen für die Zukunft.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall auch immer raten, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Im Moment ist es populär, Lehrer zu werden. Die haben ganz gut Zeit zum Trainieren.
Sicher, klar.
Oder bist du auf freiem Kopf, wenn du so verbeamtet bist und hast eine sichere Zukunft, dann lässt sich auch leichter trainieren. Man sieht es immer wieder bei den Profiathleten, die sozial abgesichert sind, das sind oft die Besten. Mhm. Die längerfristige Verträge haben oder wo die Eltern zu Hause was haben, wo sie später einsteigen können, die sind sehr frei, die Athleten im Kopf. Das erlebe ich immer wieder und die sind dann sehr, sehr gut.
Okay.
Das blockiert auch, wenn du Zukunftsängste hast, finanzieller Art auch, das blockiert sehr den Sport auch.
Klar, gerade dann auch, wenn man Familienvater vielleicht ist.
Ja.
Dann steht man richtig unter Druck.
Ja, ist schon ein großer Druck.
Und du hast das Thema Sponsorenverträge angesprochen. In welchem Zeitraum werden die abgeschlossen? Ein Jahr, zwei Jahre?
Das ist verschieden. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Früher hatte ich mal einen 4-Jahres-Vertrag von Nike.
Mhm.
Das ist zweimal hintereinander. Das war richtig gut. Immer so einen längerfristigen. Das gibt ja halt Sicherheit.
Okay.
Nur bei Nike, das sind auch Amerikaner, da ist sehr, sehr viel Druck da.
Ja, klar.
Die wollen immer Leistung sehen. Also leicht war das nie.
Mhm.
Und es schmeißt ja auch keiner Geld mehr zu. Früher gab es auch mal Geld für ein Patch, für einen Aufkleber, das ist vorbei. Du musst sehr viel arbeiten heutzutage mit den Sponsoren, Firmen-Incentives machen.
Mhm.
Wir machen jetzt viele Camps, ich bin jetzt über 40, es gibt viel Coaching auch.
Genau, ja.
Wir machen viele Coaching-Sachen, alles Mögliche.
Genau. Du hast es schon angesprochen, Thema Coaching. Ich glaube, du und deine Frau, ihr habt von euch stammt dieses Konzept Rent-to-Profi. Ja. Wie seid ihr damals drauf gekommen? Einfach so.
Ich hatte damals schon eine der ersten in Deutschland eine Homepage und dann, das war noch vor Rente Pocher, ist mir das Wort einfach eingefallen, Rente Profi.
Okay.
Und das lief ganz gut und seit den Jahren auch, du kannst mich dann quasi mieten oder uns beide für einen Tag. Mhm. Und wir machen so einen Trainingstag, alle drei Sportarten, von morgens bis abends, das dauert so 10-12 Stunden.
Okay.
Und es wird immer noch ganz gut nachgefragt.
Das ist dann Einzeltraining oder?
Immer Einzeltraining, ja. Mittlerweile, wir haben sowas jetzt angeboten im Team Erdinger, dass du als Verein, dass jeder einen kleinen Obolus zahlen muss, 10 Leute.
Ja.
Und dann komme ich auch einen Tag vorbei mit der Nicole.
Okay.
Für Kleingruppen oder Vereine.
Was kostet so ein Tag?
Du musst, es läuft über das Team Erdinger, du zahlst 39 Euro pro Person mit 10 Leuten und dann kommen wir vorbei.
Okay.
Ja. Aber das Finanzielle, das macht alles komplett Erdinger. Wir haben damit nichts zu tun. Wir kommen aber dann vorbei und trainieren einen Tag mit dem Verein oder mit der kleinen Gruppe zusammen. Am effektivsten ist halt, wenn du mich einen Tag buchst, dann nimmst du auch ganz, ganz viel mit.
Okay.
Das ist One-on-One-Training, da ist sonst kein anderer dabei und das ist halt sehr, sehr viel Information den Tag und es hilft richtig gut.
Was erwartet da ein, als wenn ich
jetzt... Das weiß ich ja, also von mir als Coach, ich weiß es ja auch nie, weil ich die Person nie vorher kenne.
Ja.
Gab es da schon mal Überraschungen, aber ein Tag voller Informationen, viel Technik. Also wir machen da nur ganz ruhiges Training, aber viel, viel Technik.
Okay.
Tipps und Tricks den ganzen Tag.
Und sind es mehr Altersklassenathleten, die dann...
Nur Altersklassenathleten, ja.
Also ihr trainiert dann letztendlich keine Profis, oder?
Nee. Okay. Habe ich auch keine Lust dazu. Also ich würde gerne mal jemand Junges trainieren, der richtig gut werden kann.
Ja.
Aber es ist auch schwer für einen Athlet, der früher mal gut war, das sind oft gar keine guten Trainer. Mhm. Wenn die andere Leistungssportler trainieren wollen, das geht oft in die Hose.
Wieso?
Weil du zu hart bist. Weil du immer das erreichen willst, was du selber hattest.
Ja.
Und du...
Selbst die Messlatte halt ziemlich
hoch. Ja, du hast so eine brutale Härte dann. Mhm. Das überträgst du an deine Athleten auch. Das geht oft schief. Also viele Top-Athleten sind gar keine guten Trainer. Mhm. Die besten Trainer sind eigentlich die Trainer, die früher nie Sport gemacht haben.
Okay.
Oder gar nicht so gut waren. Das sind ganz gute Trainer, weil die wissen gar nicht, wie es wehtut oder wie hart es ist manchmal.
Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet.
Doch.
Okay. Ja.
Und die Altersklassenathleten sind auch sehr einfach zu trainieren. Das macht sehr viel Spaß, sie nehmen viel an. Wenn du jemanden Gutes trainierst, der stellt alles in Frage auch. Mhm. Das ist dann sehr kompliziert.
Ich nehme an, wenn interessante Hörer dieses Angebot hören, ich denke, nähere Informationen gibt es dazu auf eurer Website, oder?
Ja, auf der Website ganz normal, kannst du googeln, lothar-leder.de ganz und einfach uns anschreiben.
Okay. Nochmal zurück zum Einzeltraining. Wenn wir, was kostet so ein Tag Einzeltraining mit den Leders?
800 Euro.
Okay.
Ja. Aber wenn du einen Stundensatz runterrechnest, ist es gar nicht so dramatisch.
Klar.
Es geht von 10-12 Stunden, dauert das wirklich einen ganzen Tag. Mhm. Machen nach Pausen, gehen was essen mittags. Mhm. Und du nimmst halt sehr, sehr viel mit.
Okay.
Wir reden auch über Jahresplanung, Training generell.
Ja.
Und Technik, ich gucke an, wie du auf dem Rad sitzt, alles Mögliche. Mhm. Das volle Programm.
Und bietet ihr auch Online-Coaching an?
Ja, wir machen das aber mehr direkt, dass ich mit den Leuten telefoniere. Also von dem normalen Online-Coaching halte ich gar nichts. Mhm. Da sind auch viele Scharlatane unterwegs.
Mhm. Ja.
Da werden die Pläne 4 Wochen vorher fertig gemacht und einfach so rausgehauen. Das funktioniert nicht. Wenn du berufstätig bist und hast noch Kinder, funktioniert meiner Meinung nach ein Online-Trainingsplan überhaupt nicht.
Okay.
Du brauchst mehr Feedback. Du musst jeden Tag mit dem Coach reden. Und die Leute, die ich trainiere, so im Personal-Coaching, da machen wir viel Telefon und viele Mails am Tag.
Ja.
Also ich bin dann für die immer erreichbar und jeder Tag wird durchgesprochen.
Okay.
Und da habe ich Erfolg mit, das läuft ganz gut.
Prima.
Aber es sind oft auch normale Leute, die jetzt 45, 50 sind, die nochmal einen Triathlon probieren wollen oder überhaupt einen Marathon laufen wollen.
Nochmal ein anderes Stichwort, und zwar, als ich selbst mit dem Triathlon begonnen habe, war die erste Lektüre, das erste Buch, das ich mir gekauft habe, euer Triathlon-Buch. Das deiner Frau und von dir.
Ja.
Und ich habe mich einfach nur jetzt in der Vorbereitung zu diesem Interview gefragt, wann hatten die beiden überhaupt Zeit dazu, dieses Buch zu schreiben? Weil ihr wart ja profimäßig ziemlich viel unterwegs.
Ja, es war immer abends. Oder wir haben den Autor dann auch mitgenommen ins Trainingslager. Mhm. Der ist dann 1-2 Wochen, also wir haben jemanden gehabt, der das für uns auch mitgeschrieben hat.
War aber kein Triathlet, oder?
Nee, ein Radfahrer. Er war kein Triathlet, das war aber das Gute.
Ja.
Und du musst aber alles selbst durchgehen, du musst alles nochmal lesen, 3-mal. Und es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber wir hatten den dann mehrere Wochen dabei auch und es hilft. Jetzt haben wir unser drittes Buch schon fertig gemacht, speziell ein Einsteigerbuch. Und es war auch sehr, sehr viel Arbeit. Es wurde jetzt im Winter fertig in Fuerteventura. Mhm. Da haben wir Fotoshootings gemacht und haben dann viel gearbeitet. Da sitzt du aber nächtelang dann. und kaust alles durch.
Und wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Ja, passt schon ein halbes Jahr,
okay,
zum Buch. Und es dürfen halt auch keine Fehler drin sein.
Nee, sicher, klar.
Und die Bilder müssen stimmen, das ist eine Heidenarbeit.
Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Coaching. Du hast vorhin gesagt, du würdest gerne junge Athleten coachen.
Ich sehe halt die Fehler, die sie machen.
Ja, aber mal ein ganz anderer Blickwinkel. Ja. Würdest du auch gerne mal Prominente aus Politik, aus Wirtschaft zum Beispiel coachen?
Ja, ich sollte ja damals den Elton, mit dem sollte ich New York Marathon laufen.
Stimmt, genau. Kann
ich. Das habe ich aber nicht gemacht, das habe ich dann abgelehnt von Nike, weil das war auch viel Show und
ja.
Der ist ja dann auch viel gegangen und der hat ja ewig gebraucht. Das kann
5,5
ja jeder.
Stunden,
glaube ja, ich. Ja, das ist also, dann kannst du ja 8 Minuten stehen, das kann ja jeder, das Walking.
Genau.
Das hat nichts mehr mit Laufen zu tun, das fand ich dann nicht so gut. Also das Marathon musst du schon durchlaufen können, sonst ja. Macht es keinen Sinn.
Genau.
Das ist meine Meinung dazu. Ja, jemand Prominentes, das ist, die haben ja immer so super Coaches.
Mhm.
Ich habe lieber normale Leute, das macht mehr Spaß.
Okay, prima.
Ich habe aber auch keine Trainerausbildung, ich werde auch nie im Leben eine machen. Das ist mir auch ganz wichtig.
Warum?
Weil ich das, was ich gelernt habe in 20 Jahren, Profisport, das kann ich den Leuten schon ganz gut vermitteln, denke ich. Also ich muss da keine Trainerschule für besuchen.
Okay.
Ich mache auch viel intuitiv und viel nach Gefühl.
Ja. Wie zum Beispiel auch damals, als das Rennen ohne Uhr.
Ja, das ist so meine Grundphilosophie. Das haut viel aus dem Bauch raus. Und das,
machst du das heute immer noch?
Ja.
Rennen, also auch bei den
Ja, aber ich habe es nicht immer gemacht. Ich habe auch Wattmesssysteme gehabt, Pulsuhr, und ich habe auch so schon Rennen gemacht.
Mhm.
Und auch einen Trainer dafür gehabt, für die ganzen technischen Sachen. Also du machst es mal so, das veränderst du immer.
Okay. Jetzt mal vollkommen losgelöst vom Triathlon-Sport. Hast du noch weitere Hobbys, die du gerne machst?
Ja, so Autos ist mein Hobby.
Ja?
Also so mobile.de, da kann ich stundenlang verbringen.
Auch schnelle Autos?
Ja, schnelle Autos, aber das ist immer eine Geldfrage. Jetzt bin ich so bei Youngtimern.
Ja.
Schnelle Autos, die älter sind, weil die kann man sich noch leisten. Das gefällt, macht mir ganz Spaß.
Okay.
Sowas.
Und
Sportwagen, alles Mögliche. Auch die Klassiker, alles. Oldtimer nicht, aber so Sportwagen, alles Mögliche. Aber es muss alles realistisch sein. So super Sportwagen eigentlich nicht. So super, wie sagt man dazu, auch super Sportwagen.
Ja.
Die sind zu teuer, sowas interessiert mich gar nicht.
Mhm.
Autos, die ein bisschen realistisch sind, die man auch fahren kann.
Okay.
Nicht nur angucken. Es muss immer greifbar sein.
Ja.
Hängt auch mit dem Sport zusammen. Mich interessieren immer nur die Sachen, die realistisch sind.
Und wenn du trainierst, hörst du dabei Musik oder ist
das vollkommen? Nee. Hat man auch festgestellt, dass es kontraproduktiv ist. Es bringt gar nichts. Du veränderst die Atmung dadurch und du bist zum Teil zu sehr aufgeputscht und bringt nichts. Beim Radfahren ist es ja lebensgefährlich. Würde ich keinem raten. Müsste auch verboten werden.
Ja gut, beim Laufen.
Beim Laufen, ja. Es bringt aber nichts. Wurde es erwiesen, dass es nichts bringt.
Okay.
Ich weiß, dass es spezielle Musik gibt, mit verschiedenen Schritten auch und das Tempi. Genau. Man hat festgestellt, ich meine, gibt es jede Woche neue Untersuchungen, aber dass es nicht so gut sein soll.
Okay.
Ich halte nichts von, du verlierst die Konzentration.
Mhm.
Das Laufen soll auch was Natürliches bleiben. Wir haben genug iPad und iBook und iNote und alles Mögliche zu Hause in der heutigen Zeit. Ja, genug Internet.
Genau. Gut, kommen wir
zum GPS-Uhren aber. Wenn wir da gerade bei der Technik sind, sowas finde ich ganz gut. GPS-Uhr, dass du siehst, wie weit du gelaufen bist.
Mhm.
Darfst dich nur nicht abhängig machen von der Uhr.
Ja.
Aber es ist ein gutes Tool für mich im Coaching-Bereich, benutze ich das sehr viel.
Ja gut, auch um im Training halt entsprechende Bereiche halt auszuloten
und
Fortschritte halt nachzuweisen.
Ja, das ist schon ganz gut.
Mhm. Gut, kommen wir zum Abschluss des Interviews. Zum Schluss habe ich noch so Standardfragen.
Ja.
Jetzt hast du sehr, sehr viel bereits erreicht in deinem Leben. Erfolgreicher Profi-Triathlet, nebenbei noch Shopbesitzer, Buchautor, Coach. Welche Ziele hast du noch? Was treibt dich noch an? Oder welche weiteren Ziele hast du in deinem Leben?
Oh, ich habe ein großes Ziel. Ich bin total fasziniert von Pässe fahren im Moment.
Pässe fahren?
Schon seit 3 Jahren, ja. Mhm. Und ich habe seit vier Jahren begleite ich so Gruppen über die Alpen.
Mhm.
Also selbst und meine Kumpels, wir machen das selbst immer so Touren.
Ja.
Und es wird immer professioneller. Und wir nennen uns jetzt passhelden.de.
Okay.
Und ich habe jetzt so eine Webseite gebaut und wir werden es jetzt auch vermarkten. Also ich werde so professionelle Touren anbieten.
Okay.
Und sogar dieses Jahr im Mai fahren wir schon Trans-Germany auch. Also einmal durch Deutschland durch.
Oh, super.
Vom Chiemsee bis nach Rügen. Und auch über die Alpen, jetzt Ostalpen, das macht noch keiner. Das versuchen wir dieses Jahr. Ostalpen von Lindau nach Triest. Dann durch Germany oder so Passau-Wien, Passau, so flach an der Donau lang.
Mhm.
Und das möchte ich in Zukunft mehr machen. Ich habe jetzt auch mal einen Triathlon veranstaltet, die letzten 3 Jahre.
Wo, hier in Darmstadt?
In Worms, da wo ich herkomme, meine Heimatstadt in Triester, Germany.
Mhm.
Das war aber sehr, sehr viel Arbeit. Dann machen wir jetzt mal eine Pause nächstes Jahr Und jetzt konzentriere ich mich auf die Trainingslager.
Okay.
Also auf die Camps und die Leute über die Alpen bringen.
Die Camps, wenn du es gerade ansprichst, wo finden die statt? Auf Mallorca oder?
Immer auf der Homepage gucken, ja, mal viel Mallorca, viel hier bei uns mal in meinem Gebiet. Bei uns kann man super Mountainbike fahren, super Rennrad fahren. Und viel hier bei uns in der Nähe, wo ich wohne, weil ich kenne die Gegend hier super. Und es ist eine gute Nord-Süd-Verbindung, Ost-West-Verbindung, das kann jeder gut erreichen.
Ja.
Und die Camps sind auch zu zivilen Preisen. Und es macht auch total Spaß. Aber wie gesagt, das sind ganz normale Age-Grouper, ganz normale Leute, die arbeiten.
Okay.
Keine Freaks, keine Profis. Auch okay. Die Alpentouren, das bestreiten ganz normale Leute.
Mhm. Und abschließende Frage, gehört eigentlich zum Bewerbungsgespräch. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mit dem Berg, jetzt bin ich auch schon matt vom Reden. Mit dem Fahrrad die Alpen besser hochfahren.
Okay.
Bei schönem Wetter. Bei Regen macht es mir keinen Spaß. Ja, dann fit bleiben halt beim Laufen. Es ist wichtig, dass du gesund bleibst. Keine Verletzung nach Achillessehne, Knie.
Genau.
Ist wichtig.
Gut. Lothar, Ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast.
Kein Problem.
Und wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du deine Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast.
Werde ich machen.
Und ich schaue mir ebenfalls die Website an und vielleicht, ja.
Trifft man sich
wenn ich fleißig trainiere, dann fahre ich mal mit.
Alles klar.
Okay, also vielen Dank.
Okay.
Ciao. Gut, ciao. Lothar Leder war mein heutiger Gast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei Triathlon Podcast.de reinhört. Bis dahin, bleibt sportlich. Euer Marco.